Segelreporter Regatta Spezial. Der Podcast mit Carsten Kemling, Miku und Stefan Bohn. Präsentiert von unserem Podcastpartner Orca Navigation.
Der 15. April 2026. Wir sind mit einem Regatta Spezial am Start. Mit dem Podcasten. Hallo Carsten.
Hi, moin.
Und ohne Miku, der heute familiär mit dem Enkel spielt, ne?
Ja, stimmt. Jetzt schickt ihr mal Videos, wie der Kollege von der Rutsche rutscht.
Du warst trainieren am Wochenende?
Nee, ich war richtig Regatta segeln, du. Premiere diese Saison. Genau.
Ach ja, auf dem Drachen, ne?
Warst Drachen. Unterwegs. Ja, stimmt. Drachen. Hört sich cool an.
Erzähl.
Von Drachen. Ja, es war aufregend. Also, ich glaube, 30 Drachen, das ist immer echt eine Flotte hier auf der
Alster. Alster.
Genau.
Ja, da ist sie auch voll, ne?
Eben, ja. Also, das ist schon, viele, ja, passt nicht überhaupt drauf. Mein Drachen ist ja ein ehrliches Gerät, ne? Mit drei Menschen irgendwie drauf, Langkieler. Aber das wissen wir natürlich, ist, glaube ich, die stärkste Flotte in Deutschland hier, weil die haben also viele auch quasi beim NRV liegen, aber auch umliegende Clubs, gibt es auch hier teilweise Liegeplätze. Kommen auch Auswärtige, also ich weiß hier Kollege aus Kiel oder Berlin schon mal. Ja, und das war jetzt das erste Mal, ich glaube, dieses Wochenende ist jetzt das zweite Mal. Also im Frühjahr sind immer zwei große Regatten und dann im Herbst nochmal drei sogar, das ist immer eine.
Haben die so einen Namen oder sowas? Ist das denn die internationale
Alster Open? Früher ist Verbandsregatten 1. So.
Oh, das so, klingt wahnsinnig sexy.
Stimmt, ne? Aber es gibt auch noch so andere, so mit Einheit. Ich glaube, wenn man das geschafft hat, ich möchte auch mal so ein Carsten Kemling-Gedächtnis retten. Es gibt eben einen Eberhard Brinkmann-Preis oder sowas. Ich glaube, im Herbst. Ja. Oder so. Ja, also das ist dann nochmal ein drittes. Ich glaube, es gibt tatsächlich 6 Wochenendregatten, die immer so mit, ja, 25, 28 bis 35 Schiffen gesegelt werden.
Ja. Kannst du doch, aus dem Carsten Kemling-Preis kannst du doch ausloben. Musst du halt richtig Geld in die Hand geben?
Ja, stimmt. Wieso? Man nimmt doch Startgeld ein. Oder ich sage auch einfach eine Regatta und sag, wir machen einen Segelreporter-Cup.
Ja, oder du gehst halt, du musst auch größer denken, nicht jetzt Hamburg-Drachen, du musst so.
Ja, hast recht.
Die Vendée Globe 2028 wird präsentiert von Carsten Kemling. Privat, nicht Segelreporter.
Genau.
Die Champions League wird eben präsentiert von Carsten Kemling.
Ja, da kann man den Namen machen.
Tolle Idee. Jetzt sind alle Hörer weg.
Ja, genau.
Und sag mal, hast du was gerissen? Oder?
Ja, ich habe mir meinen hinteren Oberschenkel gerissen.
Ja, gut, das habe ich jetzt anders gemeint.
Habe ich das nicht letztes Jahr, letztes Mal, ich denke mal, wir reden so viel, da habe ich das schon im
Podcast. Du weißt immer, jedes Mal was, weißt
ja,
du.
Ja, nee,
aber ich habe irgendwas kaputt. Nur das Boot nicht.
Ich habe mir tatsächlich beim Joggen habe ich mir den irgendwie Hamstring gerissen. Oder was war es? Gerissen hört sich gezerrt halt. Also hinterer Oberschenkel, blabber. Und dann war das wieder okay. Und dann habe ich, das habe ich doch erzählt. Da war ich doch Lasersegeln und dann habe ich mir bei einer Wende, wann ist das wieder aufgegangen? Dann war wieder gut. Jetzt habe ich wieder 2 Wochen keinen Sport gemacht. Und dann war ich beim Drachen. Da kann ich ja wieder. Und dann hat es wirklich gehämmert jetzt am Samstag. Haben 3 Rennen gemacht, richtig viel Wind. Und bei der dritten Runde, im zweiten Rennen, glaube ich, schreie ich nur. Also es ist ja wirklich, als ob man so ein Messer irgendwie hinten reinsticht. Und beim Spießsetzmanöver, ich weiß nicht, was ich da gemacht habe, also es war wirklich, muss ich doch, das ist jetzt gar nicht übertrieben. Also es wurde geblutet auf dem Boot, es wurde geschrien, ich habe mit dem Finger, also ich fange mal an. Also das war wirklich. Also man muss sich ja so vorstellen, das ist ein ziemlich komplexer Moment, dieses Spinner-Kassetz-Manöver, gerade beim Drachen. Man hat auch gar nicht, ja, früher hat man immer, das haben wir schon mal gesehen, dass so diese Trompete nennt man das, da ziehst du ja den Spie aus einem langen Sack quasi raus, der aber sich bis nach vorne, bis zur Bugspitze zieht. Und dann ist da so ein Loch und dann kannst du den eigentlich normal rausholen und dann hast du da auch so eine Bergeleine, wo du es wieder reinziehst. Gibt es ja auch viel, so beim 49er oder Katamaran gibt es das ja auch. Ja. Das gibt es eigentlich, so sind wir früher gestartet, da hat man den Spinnaker oft dann überfahren beim Setzen. Wenn du das nicht schnell genug reinziehst, dann bist du über diese Bergeleine, hast diesen ganzen Spiele. Deshalb hat sich das irgendwie so entwickelt bei den Drachen, dass es diese Trompete gar nicht mehr gibt. Das heißt, man hat wirklich auch so einen Spinnaker-Sack hinten im Cockpit, ziehst du an so eine Art Schublade hinten so, eine Art Korb drin ist, musst du immer vor dem Manöver rausziehen. Und dann wird daran quasi an dem Spielfall der Spiel rausgezogen. Und das ist dann das komplizierte Manöver, wenn man oben und das ist da im Grunde auch passiert. Also dann ist ein Geschrei, stehe dann quasi an den Schoten hinten, versuche die Schoten festzukriegen, damit er sich schon mal füllt. Dann muss der Spielbaum hinten. Also ist relativ echt ein kompliziertes Manöver. Mein Gott, und wir haben jetzt hier, ich sag mal, gefühlt ein halbes Jahr nicht gesegelt und dann war richtig viel Wind.
Wie viele Leute seid ihr dann auf dem Drachen? Wie viele
Leute Crew hat das noch? Drei auf dem Boot. Und das ist ganz kurze Kreuz, weil der Start ist auch noch relativ Mitte der Kreuz immer, weil das Startschiff da verankert liegt. Das heißt, oben trifft sich alles. 30 Boote, 30 Drachen, dann bist du, ja, vielleicht, wenn es dumm kommen mit 20 Booten fast gleichzeitig oben dran. Da kommt oben, also wenn Alster, wer sich da auskennt, oben, das war also, was ist denn das dann? Das war so Ostwind, genau. Wir sind gekreuzt Richtung Hamburger Segelclub, der Atlantik. Und dann bist du quasi das Gate ist fast direkt unter Land. Du kannst auch nicht sehen, wo jetzt die Böen herkommen. Das heißt, die fallen da einfach so runter. Wenn da so ein Ding reinknallt, ich stehe dann, weiß nicht, als Steuermann Pinne zwischen den Beinen, habe beide Schoten hinten in der Hand. Okay, ich weiß, andere Teams machen das anders, aber wir machen es eben so. Der Vorschiffsmann, Matthias, hat das Spiel nach vorne rumgezogen und Dirk ist dann versucht, quasi Spielbaum und Pole und alle, also den Top-Nutten zu klarieren. Das muss ja auch fummeln, damit das alles irgendwie steht. Also, wie auch immer. Das ging so, in dem Moment ist das so hektisch und in dem Moment habe ich, glaube ich, auch dann irgendeine blöde Bewegung, wie gesagt, Pinne zwischen den Beinen, wo ich damit steuere, irgendwie Schrei am Spieß, weil ich, ja, irgendwie diese Zerrung ist wieder aufgebrochen und also lange Geschichte, kurzer Effekt, seitdem humpel ich wieder durch die Gegend und deshalb war das eine schöne Steilvorlage, wenn du gesagt hast, hast du irgendwas gerissen? Im Endeffekt ist das, passt es eigentlich ganz gut. Aber war eigentlich
Hurricane des Segels, ne?
Genau. Also es war wirklich oh Gott, jetzt bin ich aber hier. Kann ich richtig cool hier ein bisschen jammern, so Männergeschichten, weil an ähnlicher Stelle habe ich mir ja damals auch den Meniskus gerissen mit der J70, wo sie mir mit einem Krankenwagen von beim HSC abgeholt haben. Ey, okay, ich will hier gar nicht rumjammern. Will ich auch gar nicht jetzt.
Ja. Wir switchen über. Genau, du bist ja ein harter Hund, wie man erfahren hat.
Ja.
Zu den harten Hunden, und da sind wir gleich bei der Imoka-Szene.
Ja.
Da kamen jetzt gerade, jetzt heute zwei, also jetzt erst kürzlich, das bringt unser ganzes Programm durcheinander.
Ja.
Erst die erste Meldung. Boris Herrmann hat seine Team Malizia mit, ich sag mal, Teamchef, Skipper. Boris Herrmann hat das Team präsentiert für das The Ocean Race Atlantic, was ja am 1.9. startet. Kommen wir gleich zur Überraschung. Man hat gesagt, ist denn Will Harris, macht der Urlaub oder wo ist der? Haben uns auch gefragt und schwupp kommt die Meldung von Will Harris, er segelt auf 11th Hour mit Klapschitsch.
Ja.
Die ja auch, muss man sagen, zum Malizia Rennstall gehört, ne?
Ja, im erweiterten Sinne, ne? Also ich weiß nicht, ob die wirklich.
Aber die managen das ja irgendwie, ne?
Ja, genau. Ich glaube, die haben einen Vertrag, ob das jetzt auch sich, ob die sich so nennen. Ich glaube, da müsste auch passen, das ist ja eigentlich 11th Hour Racing Rennstall, ne? Aber die haben ja so eine ganz enge Kooperation mit Malizia. Sind, glaube ich, auch in der gleichen Halle und werden da, ja, machst ja auch
Sinn. Die machen doch auch so, machen die nicht so diese ganzen Service-Zeug und sowas?
Ja,
die
sehen
das ja. Also die
zahlen die natürlich viel Geld für, also jetzt die 11th Hour, ne? Und
ja, klar.
Also Auftraggeber, ne? Aber macht ja komplett Sinn irgendwie für beiden, ne? Insofern, ja.
Komm, ich lese mal vor hier. Also Cole Brower ist dabei als Co-Skipper. Dann, finde ich auch überraschend, Justine Metro segelt wieder mit. Die segelt also nicht selber, aber gut, die hat ja auch ihr Boot noch nicht fertig bis dahin. Glaube ich, ne? Das kommt erst später.
Das kommt im nächstes Jahr erst für Bon Populaire, ne?
Und Julien Villon, erklär mal, wer ist das?
Ja, ich musste auch sagen, der Name, das ist jetzt nicht so einer, der in der ersten Reihe irgendwie steht. Der hat aber tatsächlich mit Metro sehr eng zusammengearbeitet, auch für die letzte vergangene Woche, die Globe bei ihrem vorherigen Team. Hat mit ihr auch Double-Handed gesegelt. Ich glaube, diese Café Loire oder so, wenn ich mich da jetzt nicht irre, aber der hat schon Double-Handed mit ihr zusammen gesegelt. Das heißt, die kennen sich sehr gut. Und das ist wahrscheinlich auch die Geschichte dahinter. Ne? Und Lyon, der ist wohl ein sehr guter Router tatsächlich, oder was man auch sagt, Navigator, also Router. Auch deshalb, weil ich, der hat viel, also Wetterwissen und hat sogar bei diesen in diesen Routing-Zellen, über die haben wir auch schon mal gesprochen, wenn es so um Rekorde, Jules Verne-Rekorde zum Beispiel geht, dann sitzen da immer welche an Land, so 24-7 und gucken die ganze Zeit auf die Wetterentwicklung und sagen, geben dem Team, das draußen segelt, dann auch vor, wo es hinsegeln soll. Ne? Ist also ein bisschen ferngesteuert. Es ist aber nur erlaubt bei diesen Rekordgeschichten, bei Rennen. Doch eine Zeit lang, also bei diesem komischen Ultim, wie hieß denn das noch? Diese um die Weltregatta, die alleine um die Weltregatta, Achaea Ultim Challenge, glaube ich. Genau,
Ja,
das war
ja.
genau, wo sie eigentlich auch, sag ich, eine Vendée Globe mit Ultim fahren wollten, wo aber ständig, also es war eben nicht, er sollte nonstop sein, aber es war auch erlaubt, bei einem Schaden an Land zu gehen. Und ich glaube, alle fünf Skipper mussten einmal irgendwie an Land. Ja, wie auch immer. Aber das ist wirklich, da war das erlaubt, auch aus Sicherheitsgründen, damit die Einheitsskipper mit ihrem Ding da nicht überfordert sind. Aber es soll, glaube ich, bei den nächsten Events nicht mehr so nicht erlaubt, weil ich finde es auch komisch, wenn du die segeln da zwar, aber dann hast du eine Routingzelle an Land, die dir quasi dich fernsteuert.
Wow.
Wie auch immer. Aber das ist so dessen, also für Villon, so der, das heißt ja nur, dass er da krasse Wissen im Grunde auch hat. Und naja, das ist natürlich auch nicht schlecht, wenn du Navigator bist. Oder es ist, das ist ja auch, was Nico Levin mitgebracht hat, Will Harris ja auch, dass er dann bei so einer, in so einer Vierer-Konstellation auf dem Imoca natürlich dann echt viel einbringen kann. Und das, ich glaube, das hört sich so an, oder dass sie ihn da auch mehr in das Team nochmal einbinden wollen, muss auch mal Ersatz haben. Ja, was auch immer, ne?
Aber ist schon spannend, finde ich, so die Teamzusammenstellung. Und das hat ja natürlich auch, ich meine, heute kam ja noch was, das hab ich heute Morgen gesehen und dir gleich geschickt. Irgendwie, das ist so ein bisschen tragisch, finde ich das. Dass Thomas Rouillon jetzt über Instagram einen Post abgesetzt hat, wo er sagt, ich suche noch einen Sponsor für die Route rum. Die ja auch noch dieses Jahr. Können wir mal kurz den Zuhörern erklären, was dieses Jahr so in der Imoca so passiert. Also dieses 1000-Meilen-Rennen gibt es. Das ist im Mai geht das schon los. Ne, 1000 Meilen, ne? Ja, genau, 1000 Meilen-Rennen. Die Übersetzung macht dann fertig 1000 Meter-Rennen, das wäre relativ kurz. Dann kommt schon am 7. Juni, das ist ja alles bald, also nächsten Monat ist schon das erste Imoca-Rennen. Dann in jetzt nicht mal mehr 2 Monaten, also in praktisch 6, 7 Wochen. Ist schon die Vendée Arctique. Single-handed. Da sind dann auch, ne? Schon Sam Gutschall ist da am Start. Violett, Boas auch, ne? Hat er nicht gemeldet dafür? Er ist noch nicht drin.
Der macht ja nicht Single-Hände, ne?
Ach so, nee, stimmt. Klapschütz ist
Genau.
dabei, aber ja, Alla Grande Mappa ist wieder da. Nobus hier, also sind schon ganz gute. Elodie Bonafour segelt auch mit.
Ja, die mit dem neuen
Und dann
Schiff.
kommt genau Boris Start. Das ist das The Ocean Race Atlantic. Das ist im September. Also es geht jetzt wirklich Schlag und die fahren auch ständig über den Atlantik dieses Jahr. Da muss man eigentlich sagen, sind erst 4 gemeldet. Und zwar Team Malizia, Paul Meillard Segelteam nennt sich das. Mit was ist er dann mit Biotherm? Nee.
Ja, doch.
Doch, die Biotherme.
Achso, ob das jetzt der Sponsor ist, das was war das?
Nee, ich weiß es gar nicht. Er ist noch gelistet und der Paul Meyer Segelteam, also Sail-Team.
Ja, richtig, Fidi, weil das war ja beim letzten Mal, der hat ja Ocean Race Europe, da haben wir ja auch viel darüber reden, hat er nun gewonnen und auch Vollgas alles reingesetzt an Kohle, weil bis dahin ging der Vertrag mit Biotherm. Das war ja irgendwie ganz spannend und seitdem ist er Ende. Deshalb war das Schiff gibt es, aber er hatte eigentlich keinen Sponsor. Und das war so, fand ich ja ganz witzig, weil er da komplett alles drauf gesetzt hat, auch mit neuen Segeln und so, aber und dann auch gewonnen hat da auf dem Mittelmeer. Aber seitdem ist Funkstille und deshalb umso schöner, dass er da wieder auftaucht. Aber er wird das Boot im Grunde haben und muss gucken, wie er diese Regatta dann finanziert, weil es geht ja auch um Starkgeld, aber es geht aber auch um Vorbereitung und um seine Shore-Crew, wer das Schiff mit vorbereitet, diese Präparateure, das kann man eben nicht. Dafür wird das Geld dann aufgebracht. Naja.
Komisch finde ich, dass in der Liste steht, dass 5 Imoca-Boote registriert sind. Also ich sehe mal durch Boris, Paul Meyer, Kujiro, Shiraishi.
Mhm. Der hat dann auch sein neues Boot fertig. Der hat auch, macht
das
auch
neue Boot. Schnelle Boot. Das sieht auch spannend, wie der dann das erste Mal da bezieht. Oliver Herr ist dabei.
Mhm.
Und 11th Hour, Franziska Klapczyk. Ja. Francesca Klapczyk.
Mhm.
Und dann steht hier noch, aber die sind wohl nicht als registriert, keine Ahnung.
Ja.
Liz Wardley.
Ja, stimmt, habe ich eben.
Lincoln Hughes, Australia und Marie Rieu.
Mhm.
Da steht aber, nehme die Herausforderung an. Also ich glaube, die sind so vorgemeldet oder wie geht das?
Nee, das habe ich auch, das ist irgendwie falsch da gelistet. Also ich habe das auch eben gecheckt, was soll das denn? Das ist tatsächlich die Crew von Oliver Herr.
Ach so.
Mit der dieses Rennen segelt und die sind ja alle auf.
Ach so, der hatte schon die Crew fertig und die anderen noch nicht.
Ja, die sind ja unter, in dem Link da falsch. Ja, weiß ich nicht, da sind ja, eigentlich steht ja auf der Seite, das sollen die Skipper gelistet sein, wieso die da jetzt reingerutscht sind. Aber es ist auf jeden Fall, das gleiche Projekt. Genau, und er hat ja das Schiff, die von Metro, die alte Charal. Und insofern hat er ja auch schon kommuniziert, dass das sein Ziel ist, da irgendwie mitzumachen. Und das ist jetzt seine Crew, spannende internationale Crew auch.
Aber lustig, dass Paul Meyer und Amélie Grassi, die sind schon gemeldet. Doch, aber das Boot steht hier Biotherm gelistet.
Ja, genau. Ja, so das Boot heißt ja Biotherm, in dem Sinne, ist ja eigentlich nicht mehr dabei. Ne? Deshalb weiß ich nicht, hat er auch noch nicht jetzt offen verlautbart. Wie auch immer. Aber das ist ja nicht so teuer, ist ja was anderes, als wenn man jetzt sagt, ey, ich brauche jetzt ein Boot und will da jetzt meine Kampagne starten. Und das gibt es ja da alles. Und er wird wohl versuchen, ich meine, auch für sich, um auf dem Markt zu bleiben, weil die suchen ja alle händeringend da irgendwie nach Geldgebern. Ja.
Und weißt du denn, wer bei Kujiro Shiraishi Co-Skipper ist?
Hatten wir Levin, hat man gesagt.
Ja,
ne?
Levin, genau.
Hatten wir auch drüber gesprochen, genau, dass der so ein bisschen dem das Boot quasi einstellt und Levin ja auch sagt, der wollte ja selbst nochmal Vendée Globe fahren, aber Holzheim, das ist ja, hat sich ja erledigt. Und er hat wirklich ja Levin fährt ja für Holzheim diese Figaro-Serie, deshalb war schon mal lustig. Mhm. Hat er eben so ein oranges Boot gepostet, auch bei sich, wo man dachte, hat er jetzt ein Dorf mit Holzheim? Nee, das ist ja Orange, ist das PRB eigentlich, das ist ja eine Firma, die gemerged ist und dann ist er, aber das war eben Figaro und da hat er auch schon seine ersten Rennen mitgesegelt, dass er alleine tatsächlich wieder in dem Solitär Figaro mitsegelt, aber dann, das ist ja nicht das richtige Projekt, wo die mit Geld verdienen oder so, sondern ein Sponsor für ein eigenes Vendée Globe Projekt hat er eben nicht, also müssen die halt Jobs machen, das ist eben für den Japaner segeln, das Boot einstellen, fertig machen, das ist so der Klassiker. Und im Grunde, was diese Julien Villain, von dem wir gerade sprachen, im Grunde, was dessen Hauptjob ist, ne? das ist so das Punkt.
Aber, ja gut, es sind 5 Boote, es ist nicht viel, das Feld, also sind wieder nicht viele, aber man muss sagen, trotzdem ist das spannend, also die Teamzusammensetzung und wer da mitzählt, das finde ich irgendwie, also da freue ich mich sehr drauf.
Ja, das ist schon gut. Das Interessante, man muss das vielleicht nochmal trennen, das ist jetzt, ich weiß auch nicht, ob die Klasse das jetzt richtig macht, da, also tatsächlich ist er nach diesem Leerlaufjahr so ein bisschen letztes Jahr.
Wir haben so einen Split jetzt irgendwie, ne? So eine Schere. Genau.
Ja, es spitzt sich auch so alles so ein bisschen zu, weil natürlich dann jetzt auch kommen langsam neue Boote jetzt zu Tage, ne? Mit Boris hat sein Boot dann fertig und der Japaner eben auch. Aber es zeigt sich dann eben auch die verschiedenen Strategien, weil wie du schon sagst, was du gerade die Regatta vorgestellt hast, ist im Crew-Rennen, Vendée aktiv, wo Boris mitmacht und
genau.
Der macht das natürlich.
Boris macht da nicht mit. Boris macht die Vendée aktiv. Der macht das. Die Ocean Race Atlantic macht er mit.
Ah, und das ist verwechselt. Genau.
Vendée Arctique ist Single-Handed, da ist er nicht dabei.
Das wollte ich sagen, genau. Also, das habe ich eben schon verwechselt an Atlantique. Ja. Und das ist in dem für ihn natürlich als Vorbereitung fürs Ocean Race, was Anfang 27 startet.
Genau, und so Gutschall also, zum Beispiel startet bei der Vendée Arctique Single-Handed.
Genau, und die haben aber auch alle, die jetzt Single-Handed fahren, die bereiten sich ja nicht auf Ocean Race vor, sondern auf die Route Rum. Das ist
Route
das
Rum. Route genau. Rum
ist das große Highlight dieses Jahres. Alles andere ist eigentlich egal.
Also November startet die erste. Da sind auch alles, was Rang und Namen hat, ist am Start.
Ja, wobei, also, ich glaube, bis jetzt sind 7 erst
gemeldet. Nee, doch nicht. Ja, 7. Ne? Nee, stimmt, ich sehe es auch gerade.
Aber das ist noch ein bisschen her.
Ich hatte Corentin Auraud mit Sam Goodchild verwechselt. Aber gut, die werden natürlich alle.
Genau, das ist noch ein bisschen hin. Aber da kommen die, guck mal, da ist dann auch hier Sébastien Simon dabei. Ich glaube, der hat dann auch sein neues Schiff, der immer in der Vendée Globe 2. Der baut ja auch neu. Dann ist hier Scott Scheuer und klar, die üblichen Verdächtigen, die werden das. Und auch klar, Francesca Klapcic, die ja eigentlich genau sich deshalb mit diesem Rennen, also die hat ja letztes Mal damit mit Will Harris dann ja eben zum Double-Handed dieses Transatlantik, diesen großen Erfolg der Platz 2 mit der alten Manizia geschafft. Aber jetzt will sie es im Grunde probieren, wie kriege ich das auch alleine hin, weil die natürlich auf die Vendée Globe 28 dann schielen. Ne? Das ist ja der Vorbereitung. Und deshalb sind die jetzt eigentlich alle auf die Route Rum vorbereitet. Also darauf spitzt sich die Saison zu. Da entscheidet sich. Das ist das große Event alle 4 Jahre. Und aber Malizia macht da eben nicht mit, weil die sich auf
die Ocean Race. Genau.
Wobei man jetzt wieder sagen muss.
Die Frage ist, ob das so eine gute Entscheidung ist, wird sie noch zeigen.
Ja.
Weil klar, ich meine, das ist natürlich letztes Mal war das ein Top. Aber es ist so schlecht besetzt bislang, dass man nicht mal ganz veröffentlicht wird, wer eigentlich mitsegelt. Weil es sind im Moment, glaube ich, 3 Boote, ne? Oder?
Ich glaube 2. Also es ist eigentlich nur der Japaner hat gesagt, er hatte und Malizia. Und ich meine, das war beim letzten Mal tatsächlich auch so, erst ganz spät, dass die Teams da nochmal kamen. Aber jetzt clashen da eben auch relativ klar die Strategien und die einen fahren eben eher single-handed und auch bezogen mit dem Highlight Route Rum und Boris lässt das eher aus. Der hat ja beim letzten Mal ist er mit dem neuen Schiff auch Route Rum gefahren, das weißt du noch, war Malizia recht neu, komme ich da jetzt durcheinander, wo sie alleine waren und wo er 26. geworden ist. Doch, das ist genau alle 4 Jahre, wo das neue Schiff eben noch, ich meine, Sam Davies war auch irgendwie 28. oder so, da waren wie viele Schiffe waren da? Ich glaube, da waren 40 Imokas, glaube ich, dabei. Und die Neubauten gingen dann erstmalig an den Start, beziehungsweise die anderen, das war ja damals Rouillon und auch Apivia, die sind noch mit ihrem alten Schiff, was sie bei der Vendée Globe gefahren sind, da gesegelt. Das war noch voll getuned. Und die neuen, da war das erstmal so Aufeinandertreffen der neuen Designs mit den alten Designs und haben die alten aber noch gewonnen. Also das ist immer ein bisschen schwierig, wie man das dann halt eintunt. Aber Fakt ist, genau, Ocean Race, da mache ich mir große Sorgen drum, ob das wirklich was wird. Und die Szene wohl auch.
Weil bei den anderen sind die, also so für 28 ist noch kaum einer gemeldet. Irgendwie für Rennen. Also noch gar nicht, aber so. Ja. Das ist, wenn du siehst, so 26 schon alles irgendwie ganz, ganz gut besetzt, muss man sagen, auf jeden Fall ist es dann nicht peinlich.
Ja, richtig.
Das ist dann allerdings echt, und es ist ja gar nicht mehr so lang hin, ne? Also jetzt im Verhältnis. Also.
Würde ich jetzt auch. Und es sind ja jetzt aber, was ja jetzt spannend schon ist, also das finde ich jetzt schon, also ich finde spannender als das, sag ich mal, Atlantic Race, weil da eben auch nur 4 oder 5 sind ja quasi ja. Jetzt dieses erste, da war, das ist, sind ja schon, okay, da kommt jetzt erstmal Corentin Oro, der hat ja mit MACSF, der hat ja das alte Schiff von Richomme gekauft. Ja. Also ist ein guter Player, da war gespannt, wie der zurechtkommt. Dann kommt Sam Goodschalt jetzt, der hat das komplette Jahr übernommen von Charlie Dunne. Da kommen Violette d'Orange erstmalig alleine auch, das ist die ganze Saison. Also das ist schon spannend, wie die sich dann jetzt auch schlagen und ja, wo sie im Grunde stehen. Und wenn dann die ersten 9 Boote am Start sind, aber das wird dann ja eher erst Boris zeigen.
Bei Boris finde ich vom Timing her interessant, weil der segelt ja dies Jahr dann gar nicht single-handed.
Mhm, ja.
Und nächstes Jahr gibt es kein single-handed-Rennen.
Ja, stimmt.
Das heißt, es geht dann aber erst im Jahr der Vendée los mit dieser Newark Vendée, dann wieder Transat CIC. Mhm. Und dann geht die, also es sind eigentlich nur zwei Rennen, die er dann vor der Vendée Globe 2028 vor dem Start. Einmal über den Atlantik, einmal hin und wieder zurück.
Gut, ja.
Ich meine, letztes Mal hat er die Route rum, da war's, die lief nicht so gut, glaube ich, ne? Als er mit der neuen Malizia, die hatte.
Nee, das ging nicht gut.
Vielleicht ist es einfach die Taktik. Aber in jedem Fall finde ich spannend, was so passiert gerade. Und ich meine, vielleicht kriegt ihr der ein oder andere da noch einen Sponsor. Es ist, muss man sagen, wir haben das Thema ja schon ein paar Mal gehabt.
Ja.
Thomas Royon, das finde ich tragisch. Also wirklich tragisch, ja. dass du, ey, ich brauche noch einen Sponsor für die Route rum. Und darunter die Kommentare auch so, ja, Sponsoren, meldet euch doch mal und macht doch mal hin und es wäre so schön, dich zu sehen und sowas.
Naja.
Aber mit jedem Tag schwindet da die Hoffnung, dass der noch jemand findet, was ich wirklich erstaunlich finde. Also unter sportlichen Gesichtspunkten halt und dummerweise unter wirtschaftlichen nicht, weil es ist halt gerade nicht richtig einfach.
Ja, richtig.
Das ist ja nicht.
Wobei ja viele sagen, das ist natürlich jetzt auch großes Thema da in der Szene, dass sie sagen, das war all die Jahre eigentlich auch immer so, also auch in diesem Rahmen, also dass so viele oder neue Projekte, wir haben ja durchaus neue, auch die ganzen jungen Frauen, wie gesagt, Violette und Bonafou.
Ja, das ist alles, das finde ich übrigens super.
Es gibt viele neue Gesichter,
ja,
ne, auch.
Ja.
Aber also in der, es ist ja nicht so, dass, klar, letztes Mal war viel mehr, das sagen aber auch viele, das war so dieser Corona-Effekt, weil das so ein riesig extremer Hype, ich meine, da ist, das hat ja auch Boris geholfen in der Zeit, aber die ganze Veranstaltung, es war ja nicht nur, dass in Deutschland eher so quasi während der Corona-Zeit da so
da saßen alle zu Hause und haben geguckt.
Genau, das war ja auch in Frankreich so, und dass dann danach tatsächlich 40 Skipper an den Starten, Das war wirklich ein Effekt, wo alle sagen, okay, das war ein bisschen künstlich aufgebläht. Viele sagen, das geht jetzt wieder zum Normalstand zurück.
Ja, ja.
Und und das ist ja wirklich die großen Teams oder die großen Skipper, die sind ja alle dabei, wenn wir machen dann tatsächlich nächstes Jahr erst ihre neuen Boote. Wie jetzt Richomme auch, klar, dann kommt auch der neue Massiv, kommt dann irgendwann. Und das hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, also das ist ja auch spannend. Früher oder letztes Mal, wo wir gerade über Boris sprachen und die Route rum, da hieß es eigentlich aus, ist eigentlich ein ganz gutes Timing, da kann man das Schiff erstmal einfahren, man braucht es ja wie über so ein Jahr, um so ein Schiff überhaupt schnell zu, so war das tatsächlich früher immer. Aber dann ist ja Rouillon mit seinem neuen Schiff gekommen und noch Dunne und hat sofort gewonnen. Ich glaube, Fastnet. Yeah. Und dann hat auch sofort gewonnen, wo man nicht eine Trainingsstunde, also gegen die beste Konkurrenz, was eigentlich nur heißt, dass wir, was wir auch überall sehen, dass die Design-Tools so genau geworden sind, dass man eigentlich dieses Tunen, weißt du, auf dem Wasser und dann probiere ich nochmal und mache ich vielleicht den Trimwinkel da, brauche ich nochmal ein Tuningboot, wo ich sehe, ich muss den Fockkohlepunkt ein bisschen weiter nach innen oder alles so dieses Trial-and-Error-System, was eigentlich Regattasegel darstellt. Das ist gar nicht mehr so nötig. Die können das so genau inzwischen simulieren schon an den Rechnern, dass du ein Boot rausbringst und das wirklich genau diesen Performance-Werten auch entspricht. Das hat die letzte Vendée Globe bewiesen. Und auch vom Timing her, also beide Boote, die ersten beiden waren mit die spätesten, die neu gebaut, wo ich glaube, waren sogar die spätesten. Also London hat, glaube ich, das letzte Boot, die anderen, okay, die waren noch welche später, aber die sind gar nicht mehr an die Startlinie gekommen. Ja, und das heißt eigentlich, dass es egal ist, man muss nicht mehr so früh sein und deshalb kommen viele eben auch spät hinterher. Also Richomme segelt ja diese Saison Solitaire de Figaro, ne, in der Zeit. Ja. Also der trainiert, haben wir gerade eben drüber gesprochen. Der trainiert gerade, weil die Solitaire auch früher ist. Die haben sich auch ein bisschen in dem Zeitrahmen im Vergleich zu den Imoca-Serien ein bisschen nach vorne geschoben, damit das nicht clasht miteinander. Und auch Le Vent. Also sind einige, die jetzt inzwischen von den alten Stars sich da fit halten, einfach in dieser One-Design, Single-Handed Offshore-Szene da. Und das ist Solitaire, da muss man sich einfach beweisen. Und naja. Das ist schon erstaunlich, wie sich da die Strategien einfach verändert haben. Aber spannend wird es eigentlich erst nächstes Jahr. Wobei, klar, man wird auch schon sehen können, ob die Malizia, wie gut die ist, wie schnell die ist. Da wird man schon mal was daraus erkennen
können. Ich meine, taktisch ist das gar nicht so dumm mit dem The Ocean Race, weil für die Qualifikation, für die Vendée, die muss sich auch noch qualifizieren. Ist ja nicht so, dass du da einfach den Bootbaus in der Mitte hast. Musst du ja zum Beispiel Route rum oder The Ocean Race mitgesegelt sein und du brauchst auch Meilen.
Ja, ja. Ja.
Und natürlich, wenn du jetzt, ich hoffe nicht, dass es so kommt, dass ich tippe mal auf, weiß nicht, 4, 5 Boote, die damit vielleicht mitsegeln. 2 wäre bitter.
Ja.
Aber gut, also das wäre für alle wäre das bitter. Für die Segler, ja, für die Veranstaltung, für uns, weil wir wissen nicht, 2 Boote um die Welt segeln sehen, das ist ja total schön. Quatsch. Also auch wenn es gewinnt, ist es bitter. Weißt du? Ja, ja. Aber natürlich, klar, für Qualifikation ist es natürlich irgendwie ganz gut. Aber Boris muss dann 28 muss er richtig Gas geben, weil er muss sich ja auch single-handed, muss er ja auch noch irgendwie sich qualifizieren. Ne? Du musst ja.
Ja, aber ich denke, das kriegt ja auch. Außerdem ist er, der ist ja der eine der erfahrensten Skipper, der überhaupt in diesem ganzen Circuit. Und wenn man jetzt weiß, ich verstehe das jetzt für Klapčić, weil sie ja einen anderen, die ist jetzt quasi erstmalig alleine auf dem Boot. Oder auch, okay, Violette d'Orange hat noch immerhin eine Vendée Globe gesegelt, aber eben nicht mit dem Foiler. Die muss jetzt auch gucken, dass sie ihre Meilen vollmäßig drauf gibt. Bei Boris geht es eigentlich eher darum, dieses Boot zu tun, diesen Neubau. Und das ist auch besser, wenn du mehrere Typen auf dem Boot hast, weil da kann jeder
auch. Ja, ist das so? Ist das nicht? Also, das würde ich. Es ist jetzt wirklich eine Frage, gar nicht eine Wertung. Oh. Ist es wirklich so, dass es. Ist es denn so? Also, ich frage mich so als jemand, der von Imokas überhaupt keine Ahnung hat, also noch nie gesegelt ist, so ein Ding. Ist es nicht irgendwie so ein vertanes Jahr? Also 26, 27, das sind anderthalb vertane Jahre, wenn du nie Single-Handed segelst, weil du willst ja das Boot für eine Single-Handed-Regatta tunen. Und wenn du da immer mit irgendwie 4 Leuten an Bord rumschutzierst, ist ja eine andere Situation, als ob du das alleine segelst.
Richtig, aber deshalb heißt es ja auch, wenn du alleine segelst, kommst du nie so richtig an das volle Potenzial ran. Das ist aber ja eher das Problem. Ne?
Ich ja.
Ja, genau. Weil die natürlich dann auch, das geht ja darum, guck mal, mit einer Crew, da fängst du jetzt an, das ist ja oft so, du hast ja diese Windstärke und diese überlappenden Performance-Bereiche, wo du sagst, ey, jetzt müsste ich eigentlich die andere Fock setzen oder in anderen Spiel setzen und dann machst du es halt nicht, weil du weißt, ey, das kostet mich jetzt irgendwie 2 Stunden oder so. Wenn du mit einer Crew bist, machst du es vielleicht eher und bei Performance legst du dich vielleicht nochmal hin oder naja, du sparst dir die Zeit. Das heißt, du hast es nie voll am 100% dran, aber du willst ja bei einem neuen Schiff wissen, wo hat das denn seine 100%? Du willst es ja ausreizen und es geht ja einfach nur um die Erhebung von Daten. Ne?
Also du kriegst, ist denn der Learn letztes, ist der denn vor der Vendée, ist der so ein Rennen gefahren mit Crew?
Der ist auf jeden Fall double-handed und der ist ja auch diese Café Lore und
aber die Ocean Race nicht, nee, da war der nicht dabei.
Ob der das Rennen, nee, Ocean Race ist er nicht gesehen, nee. Mit Crew, aber die sind ja ganz viel, oder das machen die natürlich auch im im Trainingsbetrieb, dass die dann irgendwie auch rüber, oder die sind dann, weiß ich nicht, wie war denn das, über den Atlantik rüber oder das, oder viele haben das gemacht nach New York und zurück sind sie dann mit Crew gefahren oder genau, oder was wir auch viel gesehen haben hier in diesem Projekt, was ich ja eigentlich sehr spannend von Gutschalt und Royon, wo die quasi zwei Boote hatten und auch so als Tuning-Partner, aber wo man sagen muss, ich habe gedacht, das ist das super Ding, dass es endlich mal einer macht, wie bei, sag ich mal, auch professionellen Olympia- oder America's Cup-Kampagnen damals, dass du einfach dein Tuning-Boot hast. Das ist aber, ich glaube, aus den Gründen, von denen ich eben sprach, gar nicht so aufgegangen, weil du im Computer schon so weit bist, dass du am Simulator, ne, weil America's Cup, dass die gar nicht mehr trainieren und nur noch aus dem Simulator raus und sofort die Daten haben. Das hat sich einfach komplett verändert und dass du dieses Gucken, wie geht es beim anderen Boot, so, dass du es vielleicht gar nicht so doll brauchst, oder das zeigt jedenfalls die Erfahrung, dass das und gar nicht so entscheidend ist.
Und vielleicht ist für die Psyche sogar ganz gut, so für den Kopf gut, wenn, weißt du, so die Chancen im Moment, würde ich sagen, da wird ja jetzt kein richtiges Fund mehr das Ocean Race mitmachen. Da wird ja jetzt nicht einer der Top-Teams und Segler da antreten. Da ist die Chance schon relativ gut, glaube ich, dass Boris da vorne landet, wenn nicht sogar das Ding gewinnt.
Ja,
also Stand heute würde ich tippen, er gewinnt, weil einem Japaner müsste er vorbeiziehen eigentlich.
Wobei, und wie du gesagt hast,
was gewinnt, wäre natürlich drauf. Super. Ne?
Bitte? Das ist nicht der Japaner, okay, aber da ist Lun Wang drauf. Ne? Also da hat er, also
ja, gut.
Hat er schon dann auch einen echten Gegner mit einem neuen Schiff. Ja, also der wird sich nicht so abschlachten lassen, bös gesprochen, wie jetzt bei den letzten Auftritten immer Wandy Globe und sowas. Aber hast du ja recht. Wobei.
Und das zu gewinnen wäre ja mal gut für Boris, ne? Also so
richtig. In der
Klasse.
Ja, aber ich glaube nicht, dass es stattfinden wird, wenn da nur zwei Boote sind. Das ist ja albern.
Nee. Also, dann segel du noch. Carsten Kemmling im Ocker Racing Team. Wenn du das machst, dann kommen Miku und ich mit.
Ja. Das können wir doch mal machen.
Ich bin der Onboard-Reporter, ich segel nicht.
Sehr gut. Das habe ich auch immer überlegt, mal Onboard-Reporter, das kann ich mir sowas von überhaupt nicht vorstellen, da unten irgendwie zu sitzen und irgendwo zu tippen oder wenn das da so durch die Gegend bockt, wie schlimm muss das sein? Aber das.
Obwohl, manchmal fühlt man sich doch auch so, wenn man sowas schreibt, oder? Je nachdem, was für Geschichten schreibt.
Hier im Sessel meinst du, ja, hast du auch wieder
recht. Ja, oder wenn man einen Kommentar über Wale liest. Jetzt sind wir rein, ich möchte nicht über Wale sprechen.
Lass es doch gerne.
Viel gefährlicher als Wale sind derzeit, das ist wieder eine Grimme-Preis-Überleitung, sind Robotertonnen.
Ja, stimmt.
Wir werden beim nächsten Thema mit Sail-GP. Das steigen wir mal mit ein. Das habe ich gestern zum ersten Mal gesehen. Ich habe gar nicht so geschaltet. Ich denke, was ist das denn? So ein Rolex-Ding in ein Segelboot rein und dann in eine Motorjacht mehrere. Oder? Das war beim Sail-GP. Wir haben schon mal über diese tollen Robotertonnen gesprochen.
Ja.
Und die sind nach den Rennen nach Hause gefahren und die fahren dann einfach eine gerade Linie. KVR kennen die nicht. Und semmeln einfach in die Boote, die dann in der Bucht landen. Ja, wirklich? Also, das sind jetzt keine 15-Tonnen-Dinger, aber die sind ja nicht. Also, ich habe gedacht, boah, die sind immer ganz schnell, diese Tönchen.
Wobei, ich glaube, das Video war doch ein bisschen schneller gedreht, kann es sein? Ich weiß, war mir nicht so ganz.
Nee, das sieht man immer, die Leute bewegen sich eigentlich relativ normal.
Ja, okay. Ja. Aber wenn dann nicht viel. Aber fand ich auch. Und die sehen nicht mehr so aus wie früher, wo das eigentlich so Gummitonnen waren, auch die Robotertonnen, die ersten, sondern das ist ja fett mit Rolex drauf und so Katamaran-mäßig mit Bugwelle und knallen da irgendwie durch die Flotte. Ja, schon ganz
cool. Ja, lustig. Also, ja, wenn mal in Sassnitz nicht mit dem Boot hinfahren.
Muss man gucken. Oder hat ja irgendeiner gepennt. Also, wie gesagt, die fahren ja dann raus. Ich habe geguckt, das sind tatsächlich, was habe ich jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 7 Tonnen müssen das immer sein. Und wenn dann der Operator an Land drückt, okay, fertig mit dem Rennen, hier alle hinkommen, dann gibt er so einen GPS-Punkt vor und da sammeln die sich dann alle. Und wenn er die in den Hafen setzt und andere Schiffe auch, die haben ja kein Kollisionsverhütungssystem, ein automatisches an Bord, wie wir es bei diesen Drohnen, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ne, vermutet haben. Sondern, die fahren dann da stumpf hin. Ne? Und dann waren halt die, ich glaube, Ja, eine Zuschauerjacht dabei. Ich habe ja bei der Geschichte, ich wollte es ja eigentlich nur schnell posten, da habe ich doch noch alte Sachen gefunden. Wir sind ja wirklich, ja, ich habe dann auch ein Video nochmal gefunden, wo ich habe ja öfter mit so Dingern auch mal gesehen. In der Bundesliga haben sie es eingesetzt. Ich glaube, 22 war das, hat mir nachher dann, das wollte erst gar keiner glauben, aber Gott sei Dank hat es ein Coach vom, ich glaube, vom Mühlenberger Segelclub aufgenommen, weil ich habe versucht, tatsächlich damals noch für den WVH irgendwie so einen Pin-End-Start zu machen. Dann hast du ja das Startschiff war verankert, aber die linke Starttonnenbegrenzung eben war eine Robotertonne. Und jetzt fuhr die nur immer hin und her. Und weißt du, ich versuche ja dann hoch am Wind diese Linie zu kriegen. Und das geht ja da wirklich um Zentimeter teilweise. Das ist ein Lee von dem Feld. Und dann denke ich, jo, passt perfekt. Und dann fährt diese Tonne los. Und dann, ha, scheiße. Müsste sie ja theoretisch wieder wenden. Dann fuhr das Ding aber wieder weg und zurück. Und ich dachte, bin ich jetzt total plemplem? Man denkt ja, man bildet sich das ein. Das ist ja alles so in den letzten 20 Sekunden vorm Start. Dann fahre ich los. Okay, jetzt habe ich's. Und in dem Moment, wo ich wirklich starte, fährt dieses Ding los und fährt gegen mein Boot. Ich meine, das war jetzt nicht so ein Crash wie jetzt hier, weil das eine Gummitonne ist, aber du berührst die Tonne und dann denkst du, hey, jetzt muss ich jetzt einen Strafkreis drehen, darfst du ja nicht. Und naja, das ist auf dem Video aber zu sehen, dass das Ding sich wirklich bewegt hat. Die Schiedsrichter damals ist ja dann auch Live-Schiedsrichter an. Die haben dann auch haben das durchgewunken. Ich habe auch gar nicht, habe so getan, als ob nichts passiert wäre auf dem Boot. Aber sonst kriegst du ja sofort einen Pfiff und dann musst du einen Strafkreis drehen. Das war schon Bedienerfehler. Dann nachher hieß es dann auch, der Wettverleiter hat irgendwie, wie typisch so bei Computeranwendern, irgendwie wohl ganz viel auf ganz vielen Knöpfen rumgedrückt, weil irgendwas nicht sofort passierte. Und das war dann das Ergebnis, dass da Tonnen ausgefallen sind. Aber wie gesagt,
aber ich finde es ein lustiges Bild und die Vorstellung toll, weil man hat ja immer so, weiß nicht, wir sind ja in Zeiten aufgewachsen, wo man noch Wählscheibentelefone hatte und jetzt ja. Auf Smartphone. Und ich habe immer, denke ich, manchmal immer so Gespräche darüber, was in unserer Zeit sich alles so entwickelt hat. Und beim Segeln ja eigentlich nie so viel, also bis jetzt, gut, dann kommen die Fäule und so, es hat sich schon viel entwickelt,
ja,
aber stimmt. Dann denkst du immer, ja, so viel wird der Segler kommen. Mhm. Und ich kann mich erinnern, bin ich nach Marstal gesegelt, da war relativ viel Wind und da bin ich wirklich bis kurz vor den Hafen, hab da mal ein Segel runtergeholt und irgendwas hakte und dann bin ich gegen so eine Fahrwassertonne gefahren. Und das kennt man ja, dass man immer, weißt du, das ist mir, glaube ich, in meinem Leben 2-3 Mal, dass ich so eine Tonne touchiert habe, weil ich nicht aufgepasst habe oder so.
Ja.
Also leicht immer nur, weil nie was Schlimmes, nie frontal rein. Ja. Aber früher kann man auch sagen jetzt, so mit Wählscheibentelefon, früher ist man in Tonnen gefahren, jetzt fahren Tonnen in dich rein.
Das ist auch so. Stimmt, ja.
Das ist ein totales Zeichen für. Und was ich toll finde, super geil, wenn dir das passiert, ein Foto noch von außen hast, Rolex, also das ist, kann man sich auch mitnehmen lassen, der ist an seinem Schiff. Weißt du, wenn er jetzt so irgendwie von Netto gesponsert oder da wird es jetzt sagen, ach komm,
scheiß,
gelbe Tonne, aber so eine grüne Rolex-Tonne hat doch was.
Ja, ich fand auch den Typen cool, der, weißt du, der da mit dem Fender nach vorne springt, ne?
Ja.
Auch, der, oh scheiße, das kommt jetzt irgendwie zu und dann springt er mit seinem Mini-Fender da diese riesigen Tonne. Okay, das fährt er knapp vorbei.
Aber sollte man sich so Breitling-Fender oder so, weißt du, so.
Ja.
Also eine andere Uhrenmarke, so Fender. So
ja, wäre immer genau.
Die Rolex-Tonnen abfänden.
Richtig.
Aber lass mal über ein SailGP sprechen.
Ja.
Das war ja irgendwie, ja, das, also lustiges Rennen. Deutschen, ich fand die gut. Erik fand es nicht gut. Ne? Fand ich bemerkenswert. Ja. Du hast ja gestern drüber geschrieben.
Stimmt.
Erzähl mal, du bist ja der Race-Analytiker von uns.
Ja, ich habe mich auch echt drauf gefreut. Es war schön 20 Uhr abends. Wie gesagt, ich kam ja gerade von der Alster, habe da meinen SailGP auf Drachen gesehen. Beziehungsweise Sonntag war ja dann kein Rennen eben, sondern war Land gewartet. Und dann habe ich mir okay, wenigstens heute Abend live SailGP gucken. Und das ist schon irgendwie, ich habe das inzwischen, machen das immer mehr Leute. Du kannst ja frei auf YouTube gucken, beim ZDF dann auch. Und, ja,
nicht so wie heute, wo man fürs Champions League spielt und der Sohn.
Ja, kommt gleich. Ne?
Ja, hast du recht.
Irgendwie ich nicht zusammen. Ja, aber das hat Spaß gemacht. Besonders, wo ich nach dem ersten Tag lagen die Deutschen ja wirklich auf Platz 4. Und wissen ja immer, angestrebt ist Top 3, dann bist du im Finale. Dann ist es eigentlich egal, ob du als Erster ins Finale kommst für das eine Rennen oder als Dritter und es nur punktgleich oder nur ganz knapp geschafft hast. Es geht nur für den Sieg nachher um dieses letzte Rennen. Wer das gewinnt, also ist dann kann es auch so ein One-Hit-Wonder sein halt. Das heißt, sie lagen auf Platz 4 und es fehlte, glaube ich, nur ein oder zwei Punkte, weil oh, das ist gut gelaufen. Und ja, leider ist dann das, der zweite da nicht so cool gelaufen. Aber ich fand nur, gesagt, bezeichnend war dieser erste Tag, weil wir haben uns ja schon jetzt ein paar Mal auch Sorgen gemacht ums deutsche Team, haben wir auch schon hier an dieser Stelle drüber berichtet. Das letzte Jahr sind sie ja wirklich mit so einem Hype rausgegangen, haben in Genf gewonnen, waren das beste Team, glaube ich, sogar in den letzten 4 Rennen, wenn man die zusammennimmt, oder zumindest Platz 1 oder 2, und dachte sie, oh cool, das nächste Saison wird jetzt richtig angegriffen, aber dann sind es ja, ich glaube, ja, 6, 8, 9, sowas in dem Bereich. Also die 3 Events waren jetzt nicht so gut. Was auch damit zusammenhing, kann man, glaube ich, nicht beschönigen, würde ich sagen. Aber auf jeden Fall ist Stuart Bissell, der Wingtrimmer, ist ja quasi von den Briten eingekauft worden, weggekauft worden. Also ein ehemaliger 49er, Goldmedaillengewinner, Steuermann, Fletcher hat seinen alten Kumpel wieder zurückgeholt, mit dem wir tatsächlich ja auch in, bin ich da jetzt falsch, aber in Rio haben die ja Gold gewonnen, glaube ich, damals, wo Erik Bronze geholt hat, also bei Olympia 2016. Und Bissell hat auch, naja, und dadurch ist das Team so ein bisschen auseinander, die sind dann irgendwie über Umwege zu dem Franzosen, Peponet, der auch da, die Franzosen haben sich auch neu aufgestellt, haben andere Leute, und dann haben die Deutschen jetzt, okay, sie haben eben mit Peponet, der war, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, das hört sich despektierlich an, der war noch über, aber so viele Leute gibt es ja in dem Circuit auch nicht, die das beherrschen, diesen Flügel halt zu trimmen, das ist ja schon eine ganz spezielle Aufgabe, und das schien so, oder man konnte es schon so interpretieren, dass das eben noch nicht so richtig gut in der Kombination möglicherweise funktioniert. Das ist wahrscheinlich auch zu einfach, die Erklärung, dass es jetzt nur daran lag, dass die ersten 3 Events nicht so gut gelaufen sind. Ja, aber dann konnte man ja wirklich an dem Samstag sehen, dass die Deutschen mit dem Team eben ganz gut funktionieren, haben das letzte Rennen gewonnen. Aber auch da war eben er noch nicht so richtig happy, und das verstehe ich dann auch, wenn man sich die Rennen einzeln anguckt, es hat wirklich am Start gehapert, aber erstaunlicherweise waren, die haben, glaube ich, an dem ersten Tag einen dritten und einen ersten Platz gefahren, und
da waren die Starts nicht so gut,
ne? Nee, ich musste dieses dritte Rennen, weil ich habe einen Screenshot gemacht, dieses Rennen, da waren sie wirklich sowas von stehen geblieben, also alle, ich glaube 11 waren, diesmal 12, die Neuseeländer, 12 Teams, die Neuseeländer waren ja nicht am Start, weil die immer noch kein neues Boot haben, das wird gerade noch gebaut, das ist ja immer noch von dem Crash in Auckland noch kaputt, insofern waren es 12 Teams, aber am Anfang fielen dann auch, gar nicht, da waren die Brasilianer auch nicht dabei, die hatten nämlich irgendwie ein Problem, konnten ihren Flügel nicht einloggen, was sich das wird in so ein Lock, also in so einen Verschluss musste ich das dann einhaken, und das klappte nicht. Dann haben sie die ersten 2 Rennen, mussten sie aussetzen, haben aber dafür dann wieder Gutmachungspunkte bekommen, weil es wohl ein Fehler des Veranstalter Shore-Teams war. Das wird ja immer dann von denen, die Boote werden ja vom Veranstalter gehandelt, zum Großteil jedenfalls. Das heißt, sie haben da Ausfallpunkte für irgendwas, weil es nicht ihr Fehler war. Deshalb waren es im Grunde ja, 11 Teams, und dann hingen die da sowas, also fast einen halben Schenkel hinterher. Ich finde das auch mal krass. Ich glaube, wenn du dann, der Unterschied war, die anderen Boote haben gefoilt, das waren so, was sagen die, marginal falling condition, also marginal, dass so einige haben dann, konnten wirklich dann fliegen, wenn du den Druck hast, und wenn du es eben nicht den Druck hast, dann liegst du einfach platt im Wasser und nicht so starker Wind, dass alle fallen. Und dann rutschst du da, glaube ich, wenn du aus der ersten Reihe rausrutschst beim Start, dann hängst du direkt in den Abwinden von den anderen Booten und kommst dann noch weniger zum Fliegen. Und das war also irgendwie faszinierend in einer gewissen Weise, aber so weit da zurückzuliegen. Aber der Move danach war dann, also war fast schon wieder cool, dass sie so einen Abstand hatten, also sag ich mal, zielführend, weil durch den großen Abstand hatten die ja schon wieder keine so großen Abwinde von den vorderen Booten, sodass sie, als sie dann auch langsam ins Fallen kam und an der Tonne ankam, dann war da eben schon dieser ganze, ja, man muss sich das vorstellen, so eine Blase mit Abwinden, die man ja nicht sieht, die unsichtbare Blase, die sich dann um diese ersten Boote drum quasi ja, entwickelt hat, die war schon ein Stück weiter voraus. Das heißt, sie haben wirklich, während die anderen Boote sich um diese erste Halse quälten, ohne zu foilen, sind sie mit Speed angekommen, haben diese Halse gestanden, sind auf den Foils geblieben dabei und sind dann einfach vom letzten Platz auf den dritten vorgefahren. Also so wie so von Geisterhand, weißt du, alle stehen da ja und treiben und wenn du Foils bist, bist du ja damit über 30 Knoten unterwegs. Also das ist schon ein krasses Segeln und man, ja, ich glaube, Erik hat das dann auch genommen und sagte, eigentlich konnte das nicht so richtig, ich will nicht sagen, dass es Glück ist, du musst ja diese Foiling-Halse auch erstmal hinbekommen, aber du willst schon Rennen eigentlich lieber von vorne gestalten, mit einem guten Start und dann am Ende und nicht jetzt auf sowas angewiesen sein. Wobei man sagen muss, das letzte Rennen, das haben sie ja sogar gewonnen, das war sogar noch, das war ähnlich auch und gar nicht so schlecht, das war immerhin Siebter, aber auch nicht der beste Position. Aber da sind sie wirklich die anderen Boote direkt neben ihnen, die haben nicht gefoilt, sie selber haben es aber hingekriegt und das sieht wirklich so aus von Geisterhand von Platz 7 in diesem Rennen, auf diesem ersten Vorwind einfach auf 2 vorgeflogen, wer die Amerikaner zum Beispiel, weiß ich noch, daneben direkt stand. Also das ist ja wirklich Skills. Und das haben sie nachher dann auch gesagt. Das war so ein Moment, wo sie einfach bewiesen haben, sie können foilen und die anderen nicht. Da hast du dann irgendwie einen Trim, vielleicht ein bisschen besser als die anderen, wo du weißt, der Anstellwinkel vom Foil oder vom Wing ist irgendwie anders, wo du einfach weißt, das funktioniert jetzt gerade. Und das ist schon, ja, das war schon sehr bemerkenswert. Das hat dann irgendwie geholfen.
Aber es ist ja so eine langsame Steigerung zu sehen bei denen, ne? So generell. Also so.
Ja. Und
weißt du, wieder ein Rennen gewonnen. Und das war ja jetzt die Vorsaison ist irgendwie fast undenkbar bis auf letztes Jahr.
Ja.
Aber davor, 24, war es ja wesentlich schlechter. Also das deckt sich ja mit dem, wir müssen mal gucken, ob wir den nochmal einen Podcast kriegen.
Mhm. Ja.
So für so ein Update. Das deckt sich ja mit dem, was Erik hier im Podcast erzählt hat, so dass sie so kleine Schritte und klar, und wenn er natürlich dann siehst, deshalb versteht man auch, dass er, was hatte wir das genannt, ein räudiges Wochenende oder
räudiger
Tag,
ja.
Dass doch der Ehrgeiz da ist, natürlich auch enttäuschend ist, wenn man sagt, ja, wir sind so kurz vor dem nächsten Schritt, weißt du, so fühlte sich das an, ja, so von der Aussage.
Ja, ich fand das so ein bisschen. Er war ja auch in dem einen Interview, sag ich mal, wo dann alle, das offizielle Interview da von den Veranstaltern, und dann sagte der, ja, war doch ein ganz guter Tag, du musst doch zufrieden sein. Ich meine, da waren 3 Rennen am letzten Tag und haben da im letzten Rennen der Zweiter geworden. Und Erik, der ist höflich, aber ich werde auch, der sagt, wir müssen zufrieden sein. Ja, weil der hatte, und du musst doch zufrieden sein. Und so, nö. Und das hat er nämlich nicht so richtig gepeilt, weil natürlich war die große Enttäuschung, sind als, wie schon gesagt, als Vierter in den nächsten Tag gegangen, waren also knapp auf dem Sprung in dieses Finale und werden dann in diesem ersten Rennen, ja, das ist wirklich unterirdisch gelaufen, werden sie dann Elfter und auch ein schlechter Start. Und dann natürlich ärgert er sich darüber, aber eher so über sich selbst. Und ich finde, das ist wirklich bemerkenswert, dass er dann oft so sagt, ja, ich habe es nicht hingekriegt in der Startbox. Oder wir haben es nicht, weil es ist gar nicht so einfach. Es ist nicht nur der Steuermann, der startet, sondern du hast auch die Coaches von draußen. Es ist die Strategie, es ist der Wing-Trimmer, es ist der
aber er hat es aus sich irgendwie genommen, ne?
Das genau, genau.
Irgendwie bemerkenswert,
und das,
ja.
Und das macht er dann, und ich fand das, finde das so bemerkenswert, weil nebenan, das fand ich auch ganz, ich meine, das ist ja dann irgendwie, haben wir eben schon drüber gesprochen, über Dylan Fletcher, der Brite. Ich glaube, die haben seit Genf oder seit, die haben jedes Finale erreicht, die Briten letztes Jahr, und ja auch, auch gewonnen, die Serie letztes Jahr. Der ist ja auch der America's Cup Skipper von Ben Ainslie, war also der aufstrebende Mann. Und jetzt haben sie es tatsächlich zum ersten Mal, waren noch Tabellenführer vor dem Wochenende und haben dreimal im Finale waren sie, und jetzt ist sie tatsächlich nicht nur nicht im Finale gewesen zum ersten Mal, sondern Letzter geworden. Oder so, hä? So, und dann will ich doch, und dann in dem Interview danach sagte, ja, also ich hätte auch sagen, du, ich hatte echt keinen guten Tag, das war echt Mist, und ich entschuldige mich bei meiner Crew, auch wenn es gar nicht so ist. Weißt du, das kennt man ja vom Fußball auch, da willst du doch eigentlich, ja, ist man so froh über jemanden, der sagt, okay, Leute, ich nehme es auf meine Kappe. Und er ist ja nicht so, dass er die anderen jetzt angeschwärzt hat, aber es waren so Plattitüden. Ja, ich bin so froh über meine Crew, dass wir gekämpft haben am Ende, weil sie nochmal, weiß ich nicht, was geworden sind. Aber das war einfach ein komplett unterirdisches Wochenende. Man versteht es nicht, was das Problem war. Und dann finde ich es, und Erik hätte es genauso machen können, weil die sind Sechster geworden. Auf dem Papier sieht das echt gut aus. Ne, also das ist in dem Bereich, und wenn du nur immer Sechster wirst, bist du am Ende wahrscheinlich sogar in der Top 3, das kann sogar klappen. Aber er hat eben gesagt, nee, es fühlt sich eben toll, und das konnte ich komplett verstehen, weil er nach diesem 11. und dann sind sie noch was im zweiten Rennen, sind sie dann 9. gewesen, waren also weit weg von dem Finale nachher, und das ist natürlich frustrierend an der Stelle, wo er ja selbst schon Bronze geholt hat, da vor Rio, wo tatsächlich, schwimmen jetzt keine Wale rum, aber ich weiß noch die Storys damals bei Olympia, wo eine tote Kühe rumschwimmen und Kühlschränke, wo sie dem Olympia-Revier da erstmal aufräumen mussten. Und wo ich meinen Militär-Weltmeister-Titel damals geholt habe. Mit Jockey Helmich, sage ich. Das muss man so kurz auffallen lassen. Oh, da kann ich jetzt erzählen.
Da kann ich auch
Ich hab immer nur überlegt, bei uns gab es ja damals keine Kühe, die da rumschwammen. Da war noch alles sauber. Da war kristallklar das Wasser. Da hatten wir noch Telefone mit Wellscheiben. Da sind
die Kühe noch über die Bucht geflogen, ja, mit ihren langen Schwingen.
Nein, das ist überhaupt nicht vergleichbar. Wir sind da mit neuen Bötchen da um Snipes rumgefahren. Das war alles so Quatsch irgendwie. Aber war ganz süß. Und da muss ich dann doch hin und wieder mal dran denken. Nein, aber der hat da eben großen, tollen Erfolg erlebt. Hätte er auch sagen können, ja, super, jetzt Sechster. Tatsächlich hört sich das auch in der Pressemitteilung manchmal ein bisschen an, weil er spricht ja dann tatsächlich die machen immer noch mal so ein Recap vom Team, und da erzählt er das dann so offen und frei im Interview, und das finde ich sehr, sehr erfrischend. Und das, ja, und man, es ist auch, man glaubt ihm das, ich finde das cool, wie die das Team zusammenhalten, und wenn er und diese Art auch was wert ist, sag ich mal, auch für so ein Teamleader, das muss auch irgendwann Performance bringen, ne? Also das glaube ich, bin ich von überzeugt. Das zeigt ja auch, und eigentlich zeigt es auch dieses Event.
Aber finde ich dieses Interview, zeigt so echte Leader-Qualitäten, ne? Also das war halt mein Fehler und so, also nicht so in Phrasen darum zu kloppen, sondern einfach so eine Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, sich auch zu ärgern und so. Finde ich, der macht eine super, super Figur, finde ich, so in dem ganzen Zirkus. Sind ja auch noch 9 Rennen. Ne? Wir haben jetzt
Bermuda. Und ich finde, und ich finde ja auch, das kommt ja nicht jetzt so negativ rüber, es könnte ja auch scheiße, was gibt es ja dann auch, ne? Sondern eben so zielgerichtet. Man ist ja auch Quatsch, natürlich, alle wollen da irgendwie gewinnen, und jeder, auch der Zwölfter wird, hat auch schon große Siege gefeiert. Alle, die dabei sind, das ist einfach die Formel 1, das sind die besten Segler der Welt. Auch wenn jetzt viele sagen, nee, die sind doch bei den Imokas, kann man wieder schwer vergleichen, aber das sind die am besten dafür, werden einfach für ihre seglerische Leistung adäquat bezahlt. Das gab es früher eben alles nicht. Das ist jetzt die Top-Liga da oben, und deshalb kann das natürlich jeder sagen, wo er eigentlich hin möchte, aber das Deutsche...
Das wäre ein toller Gedanke, dass man mal so Bootetausch macht, dass man sagt, wir kommen jetzt, fahren mal irgendwie hier Burling und Co., fahren mal die Imokas.
Hat der, glaube ich. Aber guck mal, aber Burling, ja, nicht Imoka, aber der ist Ocean Race mitgefahren. Ja.
Und der Japaner fahren dann irgendwie mal so ein...
ja, weißt du, das ist...
Aber wahrscheinlich würden die das alle auch irgendwie hinkriegen. Die sind ja...
Wenn du dich erinnerst oder wenn das noch mitgekommen ist, eigentlich ist Malizia ja auch tatsächlich so gestartet. Die hatten so ein... wie hießen diese Katamarane noch? Das waren die ersten, die so voll hatten. GC32 Katamarane. Und das hat ja... hier der Malizia-Gründer Kasiragi, der hat da eigentlich Bock drauf, und hat da Boris mit draufgenommen. Dann haben sie da so eine Saison ja auch mitgesehen. Ich weiß nicht, aber Boris war ja auch mit dabei, jetzt auch nicht so richtig volle Pulle involviert. Aber diese Welten, die fließen schon immer mehr ineinander. Und ja, ich habe auch immer noch ein Thema hier auf der Fahne, wo ich sage, wie Francesco Brudi, Luna Rossa, Steuermann beim letzten America's Cup, der macht jetzt irgendwie beim IMOCA, nicht bei IMOCA, Class 40 Team mit, bei einem italienischen, und macht dann den Performance Manager. Also das sind schon alles ähnliche Sachen, und ich habe das Gefühl, durch dieses Foiling wächst es auch tatsächlich immer mehr ineinander. Und ja, stimmt, wir haben doch über Grassi gesprochen, ne? Ja, die jetzt zum französischen America's Cup Team auch gehört als Frau. Also das ist schon so, ja,
ich glaube nur, dass an.
Ja, ich glaube, das ist nur keiner von den Olympia-Leuten eben auch, das ist schon nochmal eine andere Nummer, wollen die Globe dann wirklich zu fahren, also da um die Welt.
Ja, da geht es ja dann auch nicht das nur um segeln können, sondern auch
zäh
zu sein. Und erinnere noch unser tolles Gespräch mit Conrad Coleman, der gerade erzählt hat, wie er eine Platine gelötet hat.
Ja, stimmt.
An dem muss ich denken, weil ich habe mit meinem Sohn immer so ein Modellbauprojekt, und ich habe so ein Leuchtturm, da wollte ich so eine Schaltung löten, so eine Platine, dass der Leuchtturm blinkt, die LED. Ich hab mir so einen abgelötet. Also abgelötet mit einem Lötgas. Nein, das wollte ich nicht.
Ja, ich verstehe. Weißt du, was ich meine? Ja, was
genau. Das sind so kleine Übungsplatinen. Ich habe erstmal drei versaut, weil ich es nicht hingekriegt habe. Dann irgendwann, jetzt geht's, jetzt blinkt er. Aber da habe ich noch wirklich an Conrad Coleman, weil ich saß zu Hause mit so einer Brille, so einer Lupenbrille mit Beleuchtung. Und wie nennt das, die dritte Hand nennt man das, so eine Klemme, wo du das alles reinpacken kannst und dann schön, weißt du, schön ruhig. Und da musste ich an Conrad Coleman denken, als er gesagt hat, wie war das jetzt, like a brain surgery on a galloping horse.
Stimmt.
Der das wirklich im Südpazifik seine Platinen da gelötet hat, und das musste halt können. Das stimmt. Also auch so durchhalten, alle, die da mitfahren, so zäh zu sein. Und ob du dann vor Kap Horn tauchst, irgendwie nach einer Leine, die bei dir am Kiel rumflattert und so. Das und in Mast steigen und so, das haben natürlich die Jungs dann nicht. Also es ist nochmal, ist eine andere Liga. Also
ja,
da geht es nicht ums Segeln, da geht es um Psyche ganz viel und um.
Komm ich übrigens drauf, haben wir, hatten wir noch gar nicht besprochen, aber das ist übrigens ja auch hier gerade bei unseren deutschen Youngstern hier, Melvin Fink und Lennart Burger, ne, die auch jetzt, glaube ich, morgen oder so ankommen, übermorgen, die habe ich auch nur zwischendurch gesehen, sind ja jetzt quasi von Brasilien nach Lorient rüber, und dann gibt es ja auch Bilder, wo irgendwie der Motor ging nicht an, und denkst ja immer, hä, wieso Motor, aber die brauchen das für
Strom.
Watermaker und Strom teilweise, aber die hatten dann auch den Hydrogenerator. Aber die haben dann eben auch, ja, da am Äquator, glaube ich, den Motor auseinander. Ich glaube, der Anlasser war kaputt, dann haben sie das alles ausgebreitet und dann geguckt, was geht. Und ich weiß gar nicht, ob sie es nachher im Nachhinein hingekriegt haben. War so eine Geschichte, über die auch gerne berichtet wird. Hast du es verfolgt? Globe 40 jetzt die letzte Etappe?
Nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Nicht mehr so viel, weil als die beiden raus waren, dann war ich auch irgendwie so ein bisschen raus.
Ja, ging
schade,
mir auch so.
Eigentlich. Schade. Mhm. Ich finde es toll, was sie gemacht haben, dass sie es nochmal, wahrscheinlich so auch selber für dich dann so als Sieger toll, dass du dann damit, weil sonst wäre es so abrupt beendet worden, so nicht. So haben sie nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit. Das ist ja auch wichtig, man sieht es ja.
Klar.
Und ein bisschen die Sponsoren irgendwie zeigen und so, die Presse haben sie ja gehabt. Können wir gleich schön beenden, die Folge. Wir haben ja angefangen mit Problemen bei Sponsoren suchen. Wenn du welche hast, dann pflege die bitte, weil die sind schneller weg.
Ja, definitiv als war schon ein guter Deal. Ja. Aber es war eigentlich schade. Weil wir erinnern uns ja die ersten Etappen, sie waren ja durchaus angetreten, da auch mit, es sind ja jetzt nur 8 Boote da am Start und eigentlich sind nur 3, die vorne wegfahren können, weil sie eben neuer sind und schon dieses neue SCO oder Plattbug Konzept ja umgesetzt haben. Ich finde die ja immer noch, wenn du die Bilder siehst, die sehen
ja
krass aus, ne? Also inzwischen finde ich, früher habe ich gesagt, oh Gott, das sieht ja hässlich aus, aber inzwischen, wenn die schnell sind,
Von der Stimme ganz gut eigentlich.
Genau, und das ist, Ja, und jetzt sind sie aber wirklich 800 Meilen hinter den ersten beiden im Ziel. Das ist natürlich enttäuschend. Da werden sie auch selbst enttäuscht sein. Ich finde es da wieder so ein bisschen schade. Hätten sie auch mal drüber reden können. Also, wir haben ja relativ viele Videos auch gepostet von Bord, unter anderem davon. Und das spielt, als ob es sogar keine Rolle spielt. Das ist natürlich, wird das bei ihnen eine Rolle spielen im Kopf auch. Also, sie wollten da ja mithalten. Dass das jetzt nicht geklappt hat, ist jetzt auch ja nicht so überraschend. Die ersten beiden sind schon sehr gute Teams. Aber am Anfang, na, wir erinnern uns an dieses krasse Finale in Réunion, wo sie dann aufgeholt haben auf den letzten Mal und dann sogar noch Zweiter geworden. Also das war ja perfekt. Das hat natürlich nicht immer kann nicht immer passieren. Es hat auch nicht immer was jetzt mit wir sind gerade, segeln gerade nicht so, sondern so gut, sondern das hat da auch mit Design zu tun. Also die haben ja zwar ein neues Boot, aber ein anderes dieser, die haben einen Pogo S4, der soll wohl auf der Kreuz nicht so gut performen. Und am Anfang hatten sie halt einen langen Backbordschlag bis zum Äquator, wo dann schon der Rückstand eingetreten zustande gekommen ist. Vielleicht ist das die Erklärung, aber ja, wie auch immer, es ist natürlich schade. Wenn man so einen Tracker verfolgt, dann will man ja, so hängt man sich ja schon irgendwo dran fest, oh, winnen sie jetzt was oder nicht. Aber es war relativ früh, war der Abstand zu den ersten zu groß und dann sind die auch im anderen Wettersystem gesegelt, sodass da nicht mehr aufzuholen war. Aber es soll eben große Ankunftsparty am 2. Mai in Hamburg geben. Wer in Hamburg ist, der wird sich das bestimmt mal angucken. Ist bestimmt spannend. Ja. Tolle Geschichte. Die wollen ja auch weitermachen. Ich habe gelesen, sie wollen vielleicht sogar sich irgendwie selbst oder das nächste Schiff irgendwie die Kohle zusammenkriegen für einen Neubau oder sogar selbst mit Neubauen oder ausbauen, was auch immer. Und weil diese Class 40, wir haben eben über Route rum gesprochen, ich meine, das ist eigentlich das Ziel auch für die, da kommen 55 ja. Boote. Das ist alle 4 Jahre das Highlight für die Klasse. Und, aber auch da eben, war jetzt echt schade, nur 3 Boote, 8 insgesamt. Das ist dann irgendwie ein bisschen langweilig. Deshalb wird es wieder kommen, um den Bogen zu kriegen. Ocean Race, wenn es nur 2 oder 3 Boote wären, das wäre echt ein bisschen schade. Es kann ganz zäh werden. Ja. Muss schon ein bisschen sportliche Spannung irgendwie dabei sein, wo man so mitfiebert halt. Ne? Und dann so
ja, aber da kannst du kannst ja noch eins, wie gesagt, Carsten Kemling Racing Team, da sind wir dann am Anfang dieser Folge.
Nee, lass mal lieber.
Du kannst noch Sponsor machen.
Sponsor, gut, Sponsor. Ja. Ne? Mach ich. Da brauchen wir noch ein paar, muss man noch ein paar Leser einsammeln, aber
ja. Mal gucken. Nächste Woche Podcast regulär Orca. Wir haben unsere lustige, tolle Orca-Runde, die übrigens vielen
Dank, ja.
Wahnsinnig viel gehört wurde und auch
Navigationssystem, ne?
Genau, mhm. Über das Orca-Navigationssystem. Wir sprechen nächste Woche mal so über Erfahrung mit dem Routing, da ist die Truppe wieder am Start. Wir haben ja 5 Segler, die da mitmachen. Kommt noch jetzt eine Frau dazu, die aber gerade erst an ihrem Schiff arbeitet. Wir haben endlich eine Frau gefunden, nachdem wir lange gesucht haben. Und noch ein Projekt, da erzähle ich euch drüber, die gerade mit einem auch eine irre Tour machen. Die wir auch nochmal mit reinnehmen. Aber nächste Woche erstmal, und es gibt auch so ein paar Bugs, die wir besprechen, wo wir gerade, das ist ja auch Sinn der Sache, dass man so ein paar Fehler auftut, da hat sich ein bisschen was aufgetan. Mhm. Ist jetzt nichts Dramatisches, aber schon besprechenswert. Also nächste Woche wieder Orca-Podcast und dann müssen wir gucken, dass da hat Nico auch mal mit seinem Kind zu Ende gespielt, weil bei dem Mai haben wir dann viel zu tun. Ne? Da ist dann irgendwie hier 1000-Meilen-Race, dann ist LGP und ab da sind die Regatta-Spezial wieder voll mit aktuellen Rennen, die gehen, weil das geht jetzt echt, es geht richtig in die Saison jetzt rein. Genau. Und du segelst ja auch noch, ne? Containerchen werden
wir. Natürlich, Containerchen gehen und Sonntag werde ich jetzt erstmal das zweite Mal dieses Jahr aufs Wasser gehen und Drachen ist jetzt erstmal. Ja, komme ich.
Also, genau, Sonntag. Vielleicht komme ich mal. Also wir haben Besuch am Wochenende aus Berlin, aber vielleicht komme ich mal, wenn es über die Sohren hörst, bin ich das. Ja, genau.
Ja, du wolltest die Drohne. Ja, mal gucken.
Ich muss
mal gucken. Ob Trainingspartner fahren, finde ich, muss ich mal jetzt mal checken. Normal sind wir da recht viele. Aber genau. Jetzt war erstmal.
Würde ich gerne mal, ich habe viele Akkus, große Akkus, kannst du mal von Kiel Lighthouse fährst du bis Langeland rüber und wieder zurück. Das würde ich gerne mal so als Zeitraffer.
Gut, Carsten. Okay, bis dann.
Schönen Tschüss. Abend. Ciao, ciao.
Segelreporter Regatta Spezial. Der Podcast mit Carsten Kemling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von unserem Podcastpartner Orca Navigation.